ARD. NDR Info. Intensivstation.
Ja, willkommen zur Intensivstation mit Stefan Fritsche. Und ja, wir sind noch da. Und wie angekündigt, erstmal noch mit dem Monatsrückblick. Die wöchentliche Sendung und der Podcast dazu hat der NDR ja eingestellt.
Das ist so. Und das ist auch schmerzhaft.
Ja, das haben uns auch sehr viele User mitgeteilt. Danke für eure vielen Briefe und Mails. Sie sind alle angekommen. Und wir haben ja im April angekündigt, dass wir erstmal in monatlicher Form weitermachen, um diese Stille hier in diesem Podcast-Kanal.
Es gibt eine Stille, die bedrohlich werden kann.
Und deswegen jetzt und hier der Mai-Rückblick der Intensivstation. Und damit nochmal herzlich willkommen. Wenn Beethoven gewusst hätte, wofür seine fünfte Mal gebraucht werden wird. Jetzt ja aktuell zur 75. Feierreihe des Grundgesetzes.
Was ist das für ein Glück, was wir da in unseren Händen halten?
Wir alle als Hans oder besser Michel im Glück. Das Land taumelte ja von Fest zu Fest. Und in Bonn dann das große Abschlussdemokratiefest, wo ja doch immer nur die teilnehmen, die der Demokratie eher zugeneigt sind. Die Wahlplakate und PlakatiererInnen attackieren, finden sich leider sehr selten auf solchen Jubelfesten. Jüngst traf es ja die grüne niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenroth. Sie wurde von einem 66-Jährigen beim Aufhängen von Plakaten geschlagen. Wie auch neulich schon ein älterer Herr die SPD-Senatorin Franziska Giffey attackierte. Als ob es den älteren Herrschaften unter einem Reichskanzler Prinz Reuß besser ginge. Also ich weiß nicht. Was ich weiß ist, dass es uns konfektionell definitiv nicht besser ginge. Der Prinz muss sich ja jetzt mal unter anderem auch wegen seiner hellbraunen Breitkorthose vor Gericht in Frankfurt verantworten. Fashion Police, you're under arrest, sagt der Amerikaner gemeinhin. 75 Jahre Demokratie und wer darauf keinen Bock hat, dem kann man leider heute nicht mehr so schön zurufen, dann geht doch rüber. Obwohl, mal sehen, eignet sich Thüringen für so einen Zwischenruf? Mal sehen, ich muss mal gucken. Kommunalwahl, nee, die gibt das momentan nicht her, zum Glück kann man ja sagen. Der große Durchbruch der AfD ist da ausgeblieben. Ja, jeder hat ja so seinen Lieblingsartikel beim Grundgesetz. Ja, der erste wurde ja nun hinlänglich bemüht. Auch die weiteren 15 sind Top-Bestseller, aber es gibt ja noch eher unbekanntere. 147, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Podcast. Ja. 148, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Tatortkommissar. Und Artikel 149, jeder hat das Recht auf einen pünktlichen ICE. Wohlgemerkt einen. Ja, da ist noch Luft nach oben. Ach ja, und es gibt zum Glück auch noch ein paar Artikel, die darauf hinweisen, dass Rechte auch limitiert sind. Artikel 155 zum Beispiel, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Ah, den Artikel sollte man feiern. Ach ja, apropos Demokratiefeier. Gefeiert wurde ja auch in diesem Ponyhof auf Sylt.
Leben ist kein Ponyhof.
Nun auf Sylt schon, wenn man 150 Euro Eintritt ohne Getränke zahlen kann. Und die richtige Stimmung mitbringt. Ein virales 20-Sekunden-Video, vielleicht selbst gepostet. Und schon eckt man an. Das geht heute so schnell. Einmal Arm hoch, einmal zwei Finger an die Lippen, einmal Aperol Spritz in der Hand, vielleicht noch von Ausländern gemixt. Und dazu eine mittlerweile geübte neue Textzeile zu Gigi D'Agostino. Und zack, kommt die virtuelle Justiz wie eine Keule. Und die ist oft gnadenloser als jedes irdische Gericht. Und ganz wichtig, schneller. Nicht unbedingt fairer, aber dafür oft Höchststrafe. Ist aber auch blöd, dass man diese Gesetzmäßigkeiten auf einer Privatuni nicht gelehrt bekommt.
Ich glaube, die haben aber ihren Preis bezahlt. In kürzester Zeit waren alle Namen öffentlich, sie haben alle ihren Job verloren.
Preis bezahlt. Was hat's gekostet? Ah, bloß die Existenz. Das ist aber nicht billig. Das muss man sagen. Die virtuelle Social-Media-Justiz arbeitet da sehr effektiv.
Ich melde mich hier aus dem Haus
von... Ja, das tut ja gar nicht zur Sache. Im Netz heiße ich, es reicht 2000. Mir interessiert die Leute ja eh nicht.
Netz ist ein gutes Stichwort, denn dort sind Sie ja hauptsächlich tätig.
Ja, genau. Das stimmt. Ich bin ja Social-Media-Richter. Also kurz SM-Richter.
Großartig. Und wie wird man Social Media...
SM.
Also SM-Richter? Das ist doch bestimmt eine komplizierte Ausbildung, oder?
Nein, gar nicht. Ich bin Autodidakt. Mhm.
Und können Sie uns vielleicht mal kurz zeigen, was Sie da so machen als SM-Richter?
Ja, klar. Also meistens sitze ich hier ja so, hier so von meinem Laptop und dann lasse ich meine Finger über die Tasten fliegen.
Okay, und was muss man mitbringen, wenn man Social-Media-Richter werden möchte?
Vor allem jede Menge Wut im Bauch.
Worüber denn?
Über alles. Es gibt so viel Mist auf der Welt.
Sie meinen bei Social Media?
Ja, da auch. Aber auch auf der Welt generell. Kriege, Umweltzerstörung, Rassismus, Sexismus, Betreten von Rasenflächen. Und für sowas sind ja Menschen verantwortlich.
Ja und?
Naja, die ziehe ich als SM-Richter zur Verantwortung.
Ja, aber sind dafür nicht Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte zuständig?
Die sind doch völlig überlastet, das dauert doch viel zu lange. Die Täter sind wie kleine Hunde, die musst du sofort bestrafen. Nicht erst 2 Jahre später. Da weiß der Hund doch gar nicht mehr, was er getan hat.
Aha, so, so. Und wie bestrafen Sie?
Eigentlich gar nicht.
Wie jetzt?
Naja, ich stelle nur Fotos der Täter ins Internet.
Ach.
Und Adressen und Telefonnummern und Arbeitgeber, frühere Arbeitgeber, Schulen, Familienverhältnisse.
Moment mal.
Ja, und den Rest erledigt dann die Öffentlichkeit.
Das ist doch Lynchjustiz.
Ach, bei uns wird doch keiner gelyncht. Die Täter verlieren nur ihren Job, ihren gesellschaftlichen Status, ihr Ansehen, ihre Freunde.
Geschieht das?
Geschieht denen recht, meinen Sie? Ja, das finde ich ja auch.
Nein, ich wollte fragen, geschieht diese also das, was Sie da machen, unter den Augen der echten Justiz?
Na klar. Ich schätze mal, die sind auch ganz froh, dass meine SM-Richterkollegen und ich ihnen Arbeit abnehmen.
Aber es müssen doch erstmal Beweise gesammelt, Zeugen befragt und Anwälte eingeschaltet werden, bevor jemand so an den Pranger gestellt wird.
Ja, der war gut.
Mal eine ganz andere Frage. Da gibt es ein Video, wie Sie vor 10 Jahren auf einem Konzert Gigi D'Agostino zugejubelt haben.
Ja, und?
Na, der Gigi D'Agostino, auf dessen Song L'amour toujours leider immer wieder ausländerfeindliche Parolen gegrölt werden. Sind Sie rechtsextrem, Herr S.M. Richter?
Ja, aber das Konzert ist doch 10 Jahre her. Mhm. Ich konnte doch damals noch nicht wissen, dass
Ja, das kennt man ja. Ihr Nazis seid euch doch für keine Ausrede zu schade.
Moment mal, das geht so nicht.
Und damit genug vom Interview mit Hans Schillermann, dem Social-Media-Richter, der nicht nur Nazi-Musik mag, sondern auch noch bei der Sparkasse Rottweil als Kassierer arbeitet.
Nein.
Und damit aus der Gärtnergasse 10 zurück ins Studio.
Aber das dürfen Sie nicht. Hey!
Ja, wenn diese Videoten alles vorher gewusst hätten, was, dann hätte man vielleicht auf den Aperol verzichtet. Der passt irgendwie so gar nicht. Aber hey, dann beim nächsten Mal eben ein ordentliches Bier in der Hand. Hä? Der arme Gigi Agostino hat sich übrigens gegen den Missbrauch seines Songs gewehrt. Der kann einem auch irgendwie leid tun. Okay, da wir fast schon wieder beim Hitlerbärtchen sind, es ist ja nur noch ein kleiner Schritt zu dieser, wie soll ich sagen, in Teilen moderaten Waffen-SS.
Es geht ja um dieses Zitat, er hat ein Interview gegeben dieser italienischen Zeitung La Repubblica und hat gesagt, nicht jeder, der eine SS-Uniform getragen hat, der war aus seiner Sicht ein Verbrecher.
AfD-EU-Spitzenmann Maximilian Krah auf seinem ganz persönlichen Ego-Trip.
Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben.
Und was wollen die anderen? Das will man sich gar nicht ausmalen.
Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt.
Das ist wahrscheinlich alles noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber bei der Waffen-SS hörte auch für die europäischen Neos der Spaß auf. Le Pen, Meloni und die anderen wenden sich angewidert von der AfD ab.
Il est temps d'acter la rupture.
Es ist Zeit, mit dieser Bewegung zu brechen. Sie haben keine funktionierende Parteiführung und werden im Inneren von radikalen Gruppen kontrolliert.
Was für ein Coup. Da hat ein einziger Mann die gesamte AfD zerlegt.
Es soll heute nicht um Krah gehen.
Geht es aber, denn ich sag's mal so, der Krah ist für mich der Retter der Demokratie mit anderen Mitteln. Der Mann, der die Demokratiefeinde ans Messer lieferte. Ich muss sagen, Respekt, da muss mindestens ein Denkmal her. Und er ist ja noch nicht fertig.
Moin, Herr Krah. Ja, ich bin's. Ich rufe an wegen unserer Kampagne. War ja bisher ganz wunderbar. Jetzt hat die AfD ihnen sogar Auftrittsverbot verhängt. Also besser hätte es ja nicht laufen können. Ja, das Interview mit der Republika. Voll ins Schwarze. Ja, das haben sie großartig gemacht. Das hätte ich ihnen fast nicht zugetraut. Waffen-SS verharmlosen. Ein Interview, große Wirkung. Le Pen und Meloni schließen die Zusammenarbeit mit der AfD aus. Das nenne ich mal effektiv. Okay, Herr Krah, wir haben jetzt noch ein paar Tage bis zur Europawahl am 9. Juni. Vielleicht machen Sie noch mal ein Interview mit Goebbels über Migration? KI macht's doch möglich. Was? Ja, überlegen Sie mal. Das geht viral auf Insta und TikTok. Wann? Naja, das dann vielleicht Anfang Juni. Dann bekommen die in der AfD-Spitze Panik und dann, wie besprochen, am 6. das Interview mit den Österreichern. Was das Thema war? Sie wollten doch was über den geringen Einfluss von Hitler auf den Zweiten Weltkrieg sagen. Was? Ja klar, das geht dann weltweit am 7. und 8. und die AfD ist damit am 9. quasi erledigt. Was, ihr Auftrittsverbot? Was für eine edle Opferrolle. Aber im Ernst, Herr Krah, machen Sie Ihre eigenen Veranstaltungen auf der Obstkiste, auf den Marktplätzen, was weiß ich. Oder lassen Sie es am besten ganz sein. Hauptsache, Sie kriegen sie nicht mehr vom Listenplatz 1 runter. Und haben Sie noch Kontakt zum Bistron? Den haben wir irgendwie verloren. Aber der bekommt übermorgen noch eine Tranche. Darf ich nicht sagen. Der wird seinen Job zu Ende bringen. Ja, also, Herr Krah, ich würde sagen, saubere Arbeit. Was? Ja, ich weiß, ist doch großartig, dass wir als Verfassungsschutz jetzt auch mal andere Wege gehen. Man muss es eben vom Ende her denken. Hm? Ja, Sie sind einfach der beste V-Mann, den wir je in der rechten Szene... Was? Abhören, dieses Gespräch? Nein, keine Angst, das ist eine sichere Leitung. Also, Herr Krah, die Operation AF Down geht in die letzte Runde. Wir verlassen uns auf Sie. Nach der EU-Wahl sprechen wir nochmal übers Honorar. Soll Ihr Schaden nicht sein. Also dann, weiter viel Erfolg!
Intensivstation Monatsrückblick mit Stefan Fritsche, wo wir schon mal mit rechts angefangen haben. Es gibt ja so viel zu erzählen. Der Mai war ja in Sachen rechts unglaublich ertragreich. Da gab es den Prozessauftakt gegen den Korthosenprinzen und seine bewaffnete Armee und dann noch den Prozessabschluss und das Urteil gegen Thürings AfD-Chef und Ex-Geschichtslehrer Björn Höcke wegen Benutzen einer verbotenen SA-Parole.
Ludwig II. Von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht.
Und wen hat er hier noch vergessen? Boris Becker, Kastelruth der Spatzen und Sanifair? Aber nichts davon stimmt. Weder Telekom noch Beckenbauer oder Ludwig II. Von Bayern haben das gesagt. Ludwig I. sagte 1848 in seiner königlichen Proklamation, alles für mein Volk, alles für Deutschland mit T. Damals war das T noch nicht strafbar. 1848, aber ach, was soll's, Höcke. Geschichte ist geduldig. Erstmal behaupten, der doofe Interviewer ahnt ja nix.
Er hat es ganz deutlich gemacht vor Gericht, dass er das auch nicht wusste. Und dementsprechend werden wir da in Revision gehen.
Ja, der Herr Geschichtslehrer wusste es nicht. Aber Unwissenheit schützt ja bekanntlich auch nicht.
Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spitzenkandidat. Er macht einen hervorragenden Job.
Danke, Frau Weidel. Vielleicht sehen wir das ja auch nur nicht. Durch unsere links-grün öffentlich-rechtliche Systemtreubrille. Oder? Ich meine, könnte doch sein.
Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?
Höcke, 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 Höcke!
Eiskalt lässt du meine Seele frieren.
Alles für den Gag, alles für den Humor, alles für die Satire. Das ist unser Leitspruch. Intensivstation hier, ja, aber der Monatsrückblick. Und entscheidend war der Monat auch für Friedrich Merz.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme die Wahl an.
Und falls Sie sich jetzt fragen, ist er schon Bundeskanzler? Und habe ich durch meinen Nachrichtendetox irgendwas verpasst? Nein, der Friedrich ist erstmal nur wieder Parteichef der CDU. Übrigens nicht mit 90%, wie er sich so gern hat feiern lassen, sondern mit 89,81%. Ohne Enthaltung, ja. Aber wurscht, gönnen wir ihm die 90. Es war ein großer Parteitag mit einer besonderen Märzrede.
Die CDU startet neu. Die Zeit verging wie im Flug.
4 Jahre. Ampel sind genug.
Aus dem Stand könnte die CDU jetzt übernehmen. Eigentlich wie gewohnt, weil sie
die Fleißigen nicht bestraft, sondern belohnt.
Das war so und es bleibt so. Und auch noch was, das bleibt.
Freiheit, Frieden, Sicherheit.
Gut und schön soweit, aber kommt da nicht zusätzlich noch was?
Es muss weitaus mehr geschehen als das.
Die Rede war üppig. Er legt sich noch lang nicht zur Ruhe.
Eine gerechte Sozialordnung bleibt Markenzeichen der CDU.
Okay, geschenkt. Aber steht die CDU nicht noch woanders voll im Saft?
Wir sind Erfinder der Kreislaufwirtschaft.
Wunderbar. Jetzt kreisen und laufen die Ideen. Wollen brillieren.
Wir wollen die Zeit in der Opposition halbieren.
Ein Kreislauf besonderer Art. Sehr erfreulich. Drum
sagen wir an einem solchen Tag auch sehr klar und deutlich.
Und an einem anderen Tag findet das Huhn mal ein Korn.
Geht unser Blick nach vorn.
Viele Floskeln, konservativ und klar nach vorn, gut, jetzt erstmal mündlich.
So intensiv, so breit, so gründlich.
Also mehr geht ja kaum. Für dieses Programm muss sich nun keiner mehr schämen.
Mit diesem Programm sind wir sofort bereit, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen.
Eigentlich könnten Neuwahlen schon morgen, also am besten gleich hier.
Alles das schreiben uns die Menschen. Das hören wir, das sehen wir.
Also Neuwahlen jetzt. Ist das Friedrichs High Tension?
Wir glauben an die Menschen.
Das ist neu, das ist toll. Es ist dieser Glauben an die Leute.
In einer solchen Welt leben wir heute.
Mit konservativem Stil und neuer Lust.
Und vor allem selbstbewusst.
Auch mit 90% für Merz geht's jetzt nach vorn, ohne Verzagtheit.
Mit Weitsicht, mit Beharrlichkeit und mit Entschlossenheit.
Und mit Friedrich gibt's jetzt eine Losung, die Message des Projekts.
Wir brauchen ein Klima des Respekts.
Aber halt, das wollte Olaf doch auch. Respekt ist jetzt auch euer Bier?
Alle demokratischen Parteien in Deutschland. Nicht nur wir, aber auch und vor allem wir.
Nun denn, guter Friedrich, ein Satz noch, damit wir berührt sind tief in uns drinnen.
Gemeinsam Zukunft gewinnen.
CDU-Parteitag und man gab sich ein neues Grundsatzprogramm. Generalsekretär Carsten Linnemann leitete ja gefühlt jahrelang diese Kommission und deswegen sollte es jetzt aber auch jeder und jede auswendig lernen.
Dass jeder nachts um 3 Uhr geweckt wird und sagen kann, erstens, zweitens, drittens, dafür steht die CDU. Deswegen wäre mein Vorschlag, jeder von Ihnen, wenn er morgen Abend nach dem Berliner Abend ins Bett geht, stellt sich den Wecker auf 3 Uhr. Und wenn er geweckt wird, sagt er erstens, zweitens, drittens, dafür steht die CDU.
Und das haben offenbar viele gemacht. Ja, und haben sich den Wecker gestellt, haben dann das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbunden, sind erstmal auf die Toilette nachts und haben da gesagt, erstens, zweitens, drittens. Viele sind danach aber nicht wieder eingeschlafen. Ne? Die CDU kann einem auch schon mal die Nacht rauben. Aber für eine gute Sache, da steht man gern mal nachts auf. Früher für die Jogurette, heute für die CDU.
Und für diejenigen, die noch nicht im Bett sind um 3 Uhr, da komme ich persönlich um 5 Uhr vorbei und frage ab, das ist CDU. So weit sind wir wieder.
Das wird echt ein gelungener Abend. Um 21.45 Uhr kommt die Slomka, 22.15 Uhr kommt dann der Zamperoni, parallel mit der Illner und um 23.15 Uhr kommt noch der Lanz. Und dann wiederholt sich das alles bis eben um 5 Uhr und dann kommt der Linnemann. Warte nur ein Weilchen, dann kommt der Linnemann auch zu dir. Ja, wichtig ist aber jetzt, ob der Merz auch zum CDU-Mitglied passt. Und dazu gibt es ja jetzt den Wahl-O-Merz.
Herzlich willkommen beim Wahl-O-Merz. Hier erfahren Sie, wie gut der CDU-Parteivorsitzende auch zu Ihnen passt.
So.
Bitte geben Sie jetzt Ihr monatliches Nettogehalt ein.
Was? Aber wieso?
Wir wollen sicher gehen, dass Sie auch zu Friedrich Merz passen. Alternativ können Sie auch den 77-Fragen-Test zur deutschen Leitkultur beantworten.
Bloß nicht. Dann lieber das Gehalt.
Danke. Bitte beachten Sie, Wahl um Merz ist kein Informationsangebot, sondern eine Zustimmungsempfehlung. Vergleichen Sie jetzt Ihre Standpunkte mit dem Standpunkt des Parteivorsitzenden, um bei eventuellen Abweichungen Ihre Standpunkte noch einmal anzugleichen.
Was?
Bitte ergänzen Sie, verantwortlich für die hohen Umfragewerte der CDU ist A. Friedrich Merz, B. die schwache Ampel.
Naja, ich würde schon sagen B.
Sie haben Antwort A. Friedrich Merz gewählt.
Habe ich nicht.
Bitte ergänzen Sie, Angela Merkel ist...
Angela... Wer?
Gute Antwort.
Wer denkt sich denn solche Fragen aus, wollte ich sagen.
Kirchenvertreter bezeichnen die Asylpläne der CDU als unchristlich. Die wissen wohl nicht, wofür das C in CDU steht.
Ja, das frage ich mich auch. Hier kann man nur Amen anwählen. Na gut.
Stimmen Sie dieser Aussage zu? Fossile Energie gehört zu Deutschland, aber ein Kohlekraftwerk nicht nach Brilon.
Stimme ich eher nicht zu.
Das war keine Frage.
Ach so. Ja, dann stimme ich also zu.
Ruanda ist so wie das Sauerland.
Schön.
Nur ohne Veltins oder Warsteiner und Sommerrodelbahn.
Aber ist es denn dann ein sicheres
Der ideale Kanzlerkandidat der Union ist A. Friedrich Merz oder B. bloß nicht Markus Söder. Also doch lieber C. Friedrich Merz.
Naja, also der Markus Söder, der kommt schon ganz...
Aber nicht so gut wie Friedrich Merz.
Entschuldigung.
Übrigens, hohe Übereinstimmungen ihrer Antworten mit denen anderer Parteimitglieder bedeuten nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe zueinander, sondern dass man endlich mal wieder regieren will. Hm.
Das Grundsatzprogramm der CDU enthält ja auch einiges zum Thema Asylpolitik. Und weil es die Briten ja vormachen, mit Asylsuchenden nach Ruanda ausfliegen und so, damit sie dort Asyl beantragen und im Falle der Bewilligung auch gleich da bleiben, da hat sich die CDU gedacht, was der Brite kann, hey, oder?
Also nach dem Grundsatz, dass Schutz durch Europa auch heißen kann, Schutz außerhalb Europas zu gewähren.
Europa außerhalb Europas, das ist irgendwie spannend. Also geografisch, keine Ahnung, aber die CDU schafft das und die CSU gleich mit. Gerade jetzt vor den EU-Wahlen. Man merkt an diesem Beispiel, in Sachen Migration sind auch unkonventionelle Lösungen gefragt. Und genau die gibt es jetzt auf der Migra24. Das ist die erste europäische Messe für Sozialtourismus und Migrationsmanagement in Bad Lippspringe. Da hat sich unser Reporter Walter Sievershagen für uns umgeschaut.
Ja, genau so ist es. Tatsächlich ist für die erste europäische Messe dieser Art das Angebot an Ausstellern und Vermittlungsagenturen erstaunlich vielfältig. Da ist vom ungarischen Zaunhersteller über das britische Reisebüro bis zum europäischen Touranbieter alles vertreten. Eine perfekte Übersicht über das Angebot hat Chris Körber-Lattenfels, der Initiator und Messeleiter der Migra24. Herr Körber-Lattenfels, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte einmal ein paar Beispiele aus dem breiten Spektrum Ihrer Messe.
Sehr gerne. Zu den meistbeachteten Anbietern gehören sicher die Royal British Airways, die ein völlig neues, konsequentes und nachhaltiges Angebot machen.
Worum geht es da genau?
Nun, Sie kennen die Fakten. Flüchtende aus dem afrikanischen Raum schlagen sich über die Balkanroute oder gar über das Mittelmeer mühsam durch bis an den Kanal, ja, nur um dann nach der Überquerung in Folkestone oder Dover aufgegriffen und dann nach Ruanda ausgeflogen zu werden. Das kann es ja wohl nicht sein.
Stimmt, so kann man mit diesen armen Menschen ja nicht umgehen.
Eben, und deswegen bietet die ABA jetzt innerafrikanische Direktflüge an.
Aha.
Libyen, Ruanda, nonstop und ohne lästiges Umsteigen. Mhm. Ein Vorbild, das auch von der CTU begeistert aufgenommen wurde.
CTU?
Ja, Christliche Tourismusunion.
Ah.
Reisebüro Lindemann und Merz, die ja ein ganz ähnliches Konzept verfolgen, indem sie Flucht, Asylantrag und Schutzgewährung komplett vor Ort in Afrika stattfinden lassen. Steht ja sogar im neuen Grundsatzprogramm.
Im Falle einer Ablehnung des Asylantrags wäre aber doch eine Rückführung der Betroffenen nur möglich, wenn es sich um sogenannte sichere Herkunftsländer handelt.
Reine Definitionssache. Ein sicheres Herkunftsland ist ein Land, bei dem man davon ausgeht, dass es ziemlich sicher ist, dass die Leute auch tatsächlich daherkommen.
Verstehe.
Also kann man sie sicher auch dahin zurückschicken.
Ja, das bedeutet also unterm Strich, dass man nur den Aufenthalt in Afrika hinreichend attraktiv machen muss, um zu erreichen, dass die Menschen gar nicht erst nach Europa kommen?
Genau so ist es. Ein schönes Beispiel ist dabei das neue Spontan- und Kurzreiseprogramm unter Förderung der EU in Nordafrika. Also zum Beispiel Tunesien und Marokko.
Worum geht es da?
Das sind Kurzreiseangebote für Ortsfremde, die in relativ komfortablen Transportfahrzeugen aus EU-Mitteln kleine Ausflüge unternehmen.
Ah.
Das kann die Wüste sein oder auch einmal eine abgelegene ländliche Region.
Aber natürlich unter fachkundiger Führung.
Die Reiseleitung besteht aus einheimischen Kräften, die aber eigens von europäischen und darunter auch deutschen Sicherheitskräften ausgebildet wurden.
Und dieses Angebot wird gut angenommen?
Naja, bei diesem Konzept ist die Teilnahme eher obligatorisch und somit unabhängig von der konkreten Nachfrage. Aber viele kommen von den Ausflügen gar nicht mehr zurück. Es muss ihnen also wohl gefallen haben.
Zweifellos. Und mit diesen doch sehr versöhnlichen Eindrücken gebe ich von der Migra24 zurück ins Studio.
Gib mir Asyl hier im Paradies. Hier kann mir keiner was tun. Gib mir Asyl hier im Paradies. Nur den Moment, um mich auszuruhen.
Intensivstation, der Monatsrückblick Mai mit Stefan Fritsche. Da wir ja am 9. Juni die EU-Wahlen haben, da war der Mai natürlich auch Wahlkampfmonat. Überall hängen die Plakate und auch die FDP hat ja eine überaus engagierte Spitzenkandidatin, die zackige Agnes Strack-Zimmermann.
Ich sage all denen, denen übel wird, wenn sie mich und die anderen sehen, die anderen und mich. Wie glücklich dürfen sie sein, frei in die Menge zu kotzen, wenn ihnen was nicht stimmt. In Russland ist das nicht möglich.
Ja, gibt es eigentlich einen Artikel, jeder hat das Recht in Freiheit und Souveränität abzukotzen? Okay, muss ich mal nachschauen.
Das ist nicht immer gemütlich. Mir kommen viele Blumen entgegen, wo hinten noch der Topf dran hängt.
Ja, feiner hätte man Akzeptanzprobleme nicht ausdrücken können. Für den Satz gibt's mal eben ein Sternchen, meinetwegen gesponsert von Blume 2024. Europawahl. Haben Sie da eigentlich noch Fragen oder ist Ihnen alles schon klar? Falls nein, hier ist unser Europa-Q&A, also Question-and-Answer-Block.
Q. Was ist eigentlich mit dem Kalifatstaat? Kann man den auch irgendwie wählen?
Ey, es wäre zwar preisgünstig, weil das EU-Parlament sofort um 40% kleiner wäre, denn das ist der Frauenanteil dort, aber erlaubt ist das nicht. Immerhin jedoch kann ein EU-Mitgliedsland beschließen, aus der EU auszutreten und zum Kalifat zu konvertieren. Und die Leute hätten dann da genauso viel Spaß wie in einer Mischung aus Iran und Großbritannien nach dem Brexit. Muss man mögen.
Q. Ich weiß jetzt schon, dass am Wahltag, dem 9. Juni, so schönes Wetter sein wird, dass ich Besseres zu tun haben werde, als ins Wahllokal zu gehen. Kann ich eigentlich auch online wählen?
Ey, natürlich nicht. Gewählt wird auf Papier und viele wollen das auch so, denn Wahlzettel fühlen sich ein bisschen an wie Bargeld und Bargeld ist Freiheit. In den baltischen Staaten ist man da allerdings weiter. In Estland zum Beispiel kann man inzwischen sogar mit der App des Eurovision Song Contest abstimmen.
Q. Wenn mir Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ihrer medialen Dauerpräsenz schon als Bundestagsabgeordnete auf den Zeiger geht, was muss ich tun, damit das mit ihr als Europaabgeordnete nicht noch schlimmer wird?
Ey, Fangfrage, nächste bitte.
Q. Eignet sich die Europawahl eigentlich als Denkzettelwahl oder muss ich für sowas bis zur nächsten Landtagswahl warten?
Ey, Sie möchten wissen, ob Sie im Juni die Ampel abwählen können? Natürlich nicht, aber wenn Sie nach einer Partei Ausschau halten, deren Spitzenkandidat nur du weißt schon wer oder der, dessen Name nicht genannt werden darf, können Sie sich am Wahlabend immerhin darüber freuen, dass Sie es denen da oben mal gezeigt haben. In Sachsen hingegen können Sie dafür die am gleichen Tag stattfindende Kommunalwahl nutzen.
Verstehe.
Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
Intensivstation mit dem Monatsrückblick. Wir schauen auf den Mai zurück und praktisch im gesamten Monat gab es Ampelstreit wegen des Haushalts.
Und da ja von mir Führung bestellt wird, sage ich, dass Anfang Juli der Haushalt steht. Das steht fest, glaube ich.
Glaubt er. Glaube, Liebe, Hoffnung, Haushalt. Das ist der Scholz'sche Vierklang. Ich glaub's nicht. Das wäre ja schon in 5 Wochen und dazu noch die Bockigkeit des Finanzministers.
Ich kann keine exakte Zahl nennen für die zu schließende Lücke, weil ich die Anmeldungen einer Reihe von Ministerien gar nicht akzeptiere.
Und dann noch diese Steuerschätzung.
Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt.
Tja, und dann zerplatzen weitere Illusionen, weil die FDP so gemein ist und immer wieder mit diesen Punkteplänen kommt. Erst ein 12-Punkte-Plan, dann kam jetzt ein 5-Punkte-Plan.
Jetzt bekomme ich die Frage, warum das jetzt 5 Punkte sind und nicht 12 ja. Oder 7 sind oder 8. Werde Ihnen verraten, vermutlich kommt demnächst auch ein Papier von mir, wo 9 Punkte draufstehen.
Ja, Herr Dieserei, dann nehmen wir doch einfach die 12 Punkte und streichen 3 durch. Dann bleiben 9, oder? Das ist doch viel einfacher. Und was mit der Rente?
Es gibt Studien, die auch über die Wirkung von der Rente mit 93 als Modell.
Ja, bitte, wenn dann auch nur als Modell. Ja, aus dem Modellbaushop. Boah, liegt's am Mai, wo sie alle ein bisschen gagger werden? Oder am Wonnemonat, was?
Und da ja von mir Führung bestellt wird.
Ja, was? Muss beim Kanzler Führung nochmal nachbestellt werden? Also quasi, Herr Ober, bitte noch eine Portion Führung. Tut mir leid, Führung ist aus, aber wir haben noch Basta da. Ja, gern dann 2x Basta, bitte. Ja, dieser Haushaltsstreit um Geld hat ja am Ende nur ein Gutes. Er liefert genügend Stoff für eine neue Soap.
Willkommen bei den Ampels.
Die Post. Dann ist wohl heute doch nicht Sonntag. Schade eigentlich. Hä? Was ist das denn? Amalena, kommst du mal bitte?
Was ist?
Ich habe hier eine Post. Traumatische Belastungsstörung.
Was hast du?
Die Frage ist, was hast du? wenn ich das hier lese, nicht mehr alle Letten an der Grundstücksbegrenzung.
Ich verstehe kein Wort. Wovon redest du?
Von deiner Finanzbedarfsanmeldung natürlich. 7,39 Milliarden Euro. Geht's noch?
Ach Menno, ich brauch das Geld.
Das sind 2 Milliarden mehr, als wir besprochen hatten, Fräulein. Siehst du hier irgendwo einen Goldesel, der Euros scheißt?
Nein, wo krieg ich denn sowas?
Solange du deine Füße unter meinem Haushaltstisch hast, bekommst du nur 5,3 Milliarden.
Und wie soll ich mit so wenig Geld die humanitäre Hilfe bezahlen? Zum Beispiel im Gazastreifen oder die Krisenprävention oder die Generatoren für die Ukraine.
Du kennst doch die Macrons von nebenan, oder?
Ja, was ist mit denen?
Die leisten sich ja auch nicht so viel Humanität.
Aber du bist ja auch wesentlich cooler als der Macron, Christian.
Netter Versuch. Ungefähr genauso überzeugend wie die Svenja, die mir erzählen wollte, dass Fahrradwege in Peru wichtig für uns sind. Lasst uns doch erstmal hier bei uns Fahrradwege bauen.
Du kannst Fahrrad fahren? Ich dachte, du fährst nur Porsche.
Ja, ja, sehr witzig. Gut, wenn dir 2 Milliarden Euro weniger nicht reichen, dann muss ich dir eben Hausarrest geben, damit du nicht mehr so viel Geld in der Weltgeschichte verteilst.
Voll fies.
Schluss jetzt, geh auf dein Zimmer. Und schick mir mal den Boris runter, unseren kleinen Pistolero. Dem werde ich das Verpulvern auch noch vermiesen.
Intensivstation Monatsrückblick auf den Mai 24 mit Stefan Fritzsche.
Ja, im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo, die Räuber. Ja,
das gilt mittlerweile auch nicht mehr, denn wo sollten sich die Räuber denn in unseren Wäldern verstecken? Hinterm Borkenkäfer? Ja, da sagst du doch als Räuber, nee, lass mal bloß nicht in den Wald.
Es geht unserem deutschen Wald nicht gut.
Das ist der zentrale Satz aus dem neuen Waldzustandsbericht. Früher hieß er übrigens mal Waldschadensbericht, aber das klang einfach zu negativ. Ja, besser wird's aber durch Zustandsbericht leider auch nicht. Land- und Forstminister Özdemir stand da mit ernster Miene.
Heute muss man feststellen, der Wald entwickelt sich zunehmend zum Dauerpatienten. 4 von 5 Bäumen im Wald sind krank. Anders gesagt, nur jeder 5. Baum ist gesund.
Gut, dass er das nochmal anders gesagt hat, sonst hätte man die Dramatik gar nicht verstanden. Also der Wald ist Dauerpatient und somit gleich auch ein Fall für den Lauterbach.
Wer hat dich, du schöner Wald?
Wer hat dich, du schöner Wald? Na wir alle. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Aber kann man es vielleicht auch irgendwie ein bisschen positiv sehen?
Volkswirtschaftlich gesehen ist der deutsche Wald ein Underperformer. Okay, der Holzzuschnitt im Baumarkt könnte ohne Wald dicht machen. Andererseits, jeder Wald, der noch irgendwo in der Gegend herumsteht, nimmt potenziellen Gewerbegebieten und Gigafabriken den Platz weg. Stünde in Grünheide bei Berlin immer noch ein Wald, könnte Tesla dort keine Elektroautos bauen. Der Wald behindert Elektromobilität und damit den Klimaschutz. Anderes Beispiel. Mit wem würde man lieber einen Stromvertrag abschließen? Mit RWE oder mit dem Hambacher Forst? Schon mal versucht, im Wald ein Handy zu laden? Haben Bäume etwa Steckdosen? Eben. Kulturell gesehen macht der deutsche Wald auch keine gute Figur. Ursprünglich war er voll mit Räubern, Wölfen, bösen Hexen. Das große Verdienst der Brüder Grimm war es, die Leute davor zu warnen, da auch nur einen Fuß reinzusetzen. Saugefährlich. Irgendwann kam die Romantik um die Ecke und verklärte den Wald zum deutschen Nationalheiligtum. Kaspar David Friedrich, Wagner der alte Nazi, Johann Gottlieb Fichte. Ja, Fichte. Wobei die Romantik bekanntlich der natürliche Feind der Aufklärung ist. Oder anders gesagt, wer den Wald verherrlicht, stellt sich gegen Kant. Muss man auch mal sagen dürfen. Auch im 20. Jahrhundert hat der Wald keine gute Figur gemacht. Der deutsche Heimatfilm, Förster vom Silberwald, Forsthaus Falkenau, Schwarzwaldklinik. Als Heimat für wilde Tiere ist der Wald im Grunde völlig aus der Zeit gefallen. Vögeln und Eichhörnchen, Füchsen und Wildschweinen begegnet man inzwischen in Wohngebieten und Einkaufsstraßen. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Hirsche und Rehe lieber in der Stadt wohnen und die Rolltreppen der Malls bevölkern. Dem Forst droht Leerstand und als letzter Mieter übrig bleibt wahrscheinlich nur der Borkenkäfer, der Messi-Mietnomade unter den Waldbewohnern. Alles runterwohnen und dann weiterziehen. Wie das endet, sieht man im Nationalpark Harz. Wer einmal dort war, weiß, schöner wär's mit einer Batteriefabrik oder einem Braunkohletagebau.
So, und jetzt nochmal ein Schmankerl, wie wir in der Satire-Szene so sagen.
Das ist meine Aktentasche, die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und da drin sind natürlich, das wundert jetzt keinen, Akten. Die hat mich eigentlich überall begleitet. Ein treuer Freund, könnte man sagen, aber auf alle Fälle, finde ich, passt sie zu mir.
Das ist die gelungene, mit 3 Millionen Klicks bedachte TikTok-Premiere des Kanzlers bzw. seiner Aktentasche. Vor Spannung habe ich mich vorsorglich hingelegt, um nicht vom Stuhl zu fallen, vor Begeisterung. Der Kanzler öffnet weltexklusiv seine Aktentasche auf TikTok. Wow, da hat der Chinese aber blöd geguckt. Ne? Da waren nur Akten drin und eine Brille. Und das Pausenbrot, das hat er drin gelassen. Ah, das sollte nun nicht jeder sehen. Aber so ist er halt, der Kanzler. Ne? Viele Politiker wollen ja jetzt auf TikTok sein, ja, weil es ja so hip ist. Armin Laschet aber nicht.
Ich selbst halte da nichts von. Der Bundeskanzler macht das jetzt auch und lässt dann seine Tasche sprechen oder Ähnliches. Es ist ein Medium der jungen Leute und Politiker sollten nicht so tun, als wären sie 16.
Aber diejenigen, die innerlich noch 16 sind, kriegen es oft trotzdem nicht hin. Und gut, dass es dafür jetzt Hilfe gibt.
TikTok-Content-Consultant Schmidt, guten Tag. Hallo, Herr Lauterbach, wie kann ich Ihnen helfen? Sie brauchen neue Songs zum Tanzen. Moment, ich schau mal nach. Aktuell viral geht dieser Clip.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist.
Schlecht. Wegen der vielen Pollenallergiker. Wie wär's damit?
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.
Werbung für Zucker. Da steigt Ihnen der Özdemir aufs Dach. Okay, Vorschlag. Sie nehmen einfach einen Salzstreuer in die Hand und benutzen diesen Sound. Die Community wird's lieben. Vertrauen Sie mir. Danke. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Herr Lindner, wo drückt der Schuh? Verstehe. What's in my bag ist momentan ein Riesentrend. Genau, Sie zeigen den Inhalt Ihrer Tasche, aber nehmen Sie vorher die Tagescreme raus, ja? Nein, nein, mit Ihrer Brieftasche geht das nicht. Nein, ich berechne Ihnen nichts für diese Beratung. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Herr Bundeskanzler. Die Jugendstudie. Ja, genau, habe ich gelesen. Verstehe, junge Menschen haben Angst vor Krieg, können sich den Wocheneinkauf nicht mehr leisten und die Miete auch nicht. Was soll ich jetzt da machen? Was? Nein, natürlich finde ich es nicht okay, deshalb die AfD zu wählen, aber... Ja, spontan würde ich Ihnen raten, das BAföG zu verbessern oder die Mietpreisbremse durchzusetzen. Entschädigung für Corona, sowas? Mir ist auch klar, dass TikTok-Videos billiger sind. Na gut, dann überlegen wir. Kartoffelsuppe gehört der Merkel, da brauchen Sie was Eigenes, tut mir leid. Weiß ich nicht, ob der Macron tanzen kann. Die Augenklappe war schön, aber... 2 Augenklappen? Uff, uff. Hören Sie, Herr Scholz, Ihre Kreativität in allen Ehren. Aber natürlich ist die AfD auf TikTok erfolgreicher. Die können lügen, das ist der Trick. Ich kann nicht zaubern, aber bitte, wie Sie wollen. Ich verbinde Sie weiter nach München. Herr Scholz, Social-Media-Clips statt richtiger Lösungen. Sie brauchen nicht mich. Sie brauchen Markus Söder.
Hallo und grüß Gott.
Es wird ja von Woche zu Woche lustiger beim FC Bayern. Früher hast du ein Angebot vom FC Bayern gekriegt, da sind sie alle mit dem Porsche oder mit dem Fahrrad hingefahren. Die werden sogar hingelaufen, heute laufen sie alle weg. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert.
Wenn einer die Bayern-Situation treffsicher beschreiben kann, dann Mario Basler. Und genau so ist es, es will keiner machen. Jetzt, wo wir sprechen, soll es einen neuen Trainer geben, Vincent Kompany. Aber das kann auch alles noch platzen. Nagelsmann abgesagt, Rangnick hat anderes vor, Alonso wollte den Teufel tun. Und einer hatte gleich zu Beginn abgesagt, wurde aber immer wieder bedrängt. Jupp, lass mich in Ruhe, Heinkes. Woher wir das wissen? Wir kennen sein Tagebuch.
21. Februar 2024. Liebes Tagebuch, heute haben der FC Bayern und Thomas Tuchel ihre Trennung zum Sommer bekannt gegeben. Verdammt, hab das Handy vorsorglich auf lautlos gestellt. 1. März 2024. So ein Mist. Irgendwer hat diesem Max Eberl meine Mailadresse gegeben. Er fragt, ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen können. Er will mit mir über meine Zukunft reden. Haha, so ein Witzbold. Meine Zukunft? Ich bin 78, Herrgott. Hab nicht geantwortet. Behaupte einfach, die Mail ist im Spam gelandet. 29. März. So ein Mist aber auch. Jetzt sagt der blöde Xabi Alonso doch tatsächlich ab. Bayer statt Bayern. Ist der denn bescheuert? Max Eberl lässt auch nicht locker. Jetzt stand er heute schon vor meiner Tür. Anzeige ist raus. Enkeltrickverdacht. Nicht mit mir. 19. April. Julian Nagelsmann will's auch nicht machen. Er bleibt lieber beim DFB. Jetzt hat sich Uli Hoeneß bei mir gemeldet. Er möchte mich gerne sehen. Hab als Treffpunkt die Kantine vom Jobcenter vorgeschlagen. Vielleicht kann da ja jemand bei der Trainersuche helfen. 2. Mai. Sind die denn alle deppert? Auch Ralf Rangnick hat den Trainerjob abgelehnt. Jetzt hat mich auch noch der Vorstand Jan-Christian Dresen angerufen. Hab vorgeschlagen, die Jahreshauptversammlung vorzuziehen, um über die Auflösung des Vereins abzustimmen. Fand er nicht so gut. Nachtrag, 2. Mai. In genau einer Woche werde ich 79. Wünsche mir von meiner Tochter Kerstin einen gefälschten Pass und eine neue Identität. Sie hat gelacht. Ja, toll. 3. Mai. Nach dem Telefonterror von Karl-Heinz Rummenigge steht mein Entschluss. Habe den Bauernhof verkauft. Koffer sind gepackt. Ich sehe keinen anderen Ausweg mehr. Ich versenke das Auto heute im Fluss und täusche meinen eigenen Tod vor. Caymans, wir kommen.
Der Mai war ja auch der Monat des Gesundheitsministers, also des Lauterbachs, ne? Der ja quasi Politik am Fließband macht. Cannabis, Lachgas, Hausarztreform, Krankenhausreform und jetzt die schwierige Pflegesituation. Ne? Das sind 5 Bälle, die er gerade jongliert, wobei die Krankenhausreform natürlich der dickste Ball ist.
Also das ist ein großer Wurf.
Und er spart ja nicht mit Superlativen.
Ich bleibe dabei, es ist eine Revolution in unserem Krankenhaussektor.
Mehr geht eigentlich nicht, auch wenn die Länder sich noch sträuben. Aber sehr wichtig ist auch, dass diese Krankenhausreform unmittelbare Auswirkungen auf Arztwitze hat.
Sagt der Arzt, wenn das mein Thermometer ist, wo ist dann mein Kugelschreiber?
Ja, den kannte ich schon.
Dann erzählen Sie jetzt aber auch einen.
Na gut, also ein Ostfriese kommt in die Notaufnahme und sagt...
Ostfriesland, ist das Schleswig-Holstein oder Niedersachsen?
Das ist für den Witz doch egal, das ist ein Ostfriese halt.
Ich meine nur, weil die Länder doch so unzufrieden sind mit der Krankenhausreform und...
Was?
Niedersachsen ist SPD und Schleswig-Holstein CDU.
Ja, Ostfriesland ist in Niedersachsen. Zufrieden? Also, ein Ostfriese kommt in Niedersachsen in die Notaufnahme und sagt...
Emden oder Oldenburg?
Das ist ein Witz und keine Krankenakte.
Nein, ich meine nur, weil zum Beispiel Norderney wäre unwahrscheinlich. Da ist das Krankenhaus von der Schließung bedroht.
Aber ich habe doch gar nichts von Norderney gesagt.
Naja, irgendwo muss er ja hin. Ostfriesland ist ja jetzt nicht gerade ein überversorgter Ballungsraum.
Also gut, ein Ostfriese kommt in Emden in die Notaufnahme und sagt...
Ja.
Immer wenn ich Wasser lasse, höre ich dieses Geräusch.
Puh.
Was?
Na, klingt schon mal nicht nach Schlaganfall. Die nächste Stroke-Unit ist, glaube ich, in Oldenburg.
Das ist doch für den Witz egal. Also immer beim Wasserlassen hört er dieses Geräusch.
Na, das kann immer noch urologische oder psychische Gründe haben.
Soll ich den Witz jetzt erzählen oder nicht?
Ich meine nur, wenn es ein urologischer Notfall wäre, müsste der ja sofort in eine Schwerpunktklinik. Wenn es psychisch ist, keine Ahnung, vielleicht in die Uniklinik nach Hamburg. Wie weit ist die denn weg?
Der muss nicht in die Psychiatrie. Der sagt das mit den Geräuschen und die Krankenschwester drückt ihm einen Plastikbecher in die Hand und sagt, können Sie mir den bitte vollmachen.
Okay.
Der Ostfriese geht auf die Toilette und kommt nach 10 Minuten völlig erschöpft zurück. Mhm. Die Krankenschwester fragt ihn, wo ist denn jetzt der Becher?
Und dann?
Was?
Naja, wie geht der Witz weiter?
Keine Ahnung, ich bin hier spezialisiert auf Witzanfänge.
Und wo kriege ich die Pointe?
In der nächstgrößeren Kreisstadt.
So, das war's schon mit dem satirischen Monatsrückblick auf den Monat Mai. Schön, dass Sie dabei waren. Vom Team der Intensivstation waren dabei Torben Pöls, Friedemann Weise, Florian Neumeier, Richard Berkowski, Peter Stein, Christoph Thiemann, Tom Beinlich, Marco Grün und Christoph van der Werf. Am Mikrofon war Stefan Fritsche. Ende Juni gibt's dann den nächsten Monatsrückblick. Als Podcast empfehle ich euch heute den Sportpodcast Wir Weltmeister von Martin Roschitz. Ein absolutes Mammutwerk, 10 Jahre nach dem Triumph, mit wirklich großartigen Statements von Jogi Löw, Thomas Müller oder auch Benny Hövedes. Ein echtes, absolutes Muss, gerade jetzt vor der EM. Wir Weltmeister als Audiopodcast und natürlich wo? In der ARD Audiothek. Zum Schluss noch ein März der Extraklasse. Gefragt nach dem Champions League Finale Bayern gegen Dortmund 2013, verklärte sich Blick und Stimme leider zulasten der Erinnerung.
Ich erinnere mich an das Finale, wann war es? 2013 in Wimbledon, wo ich dabei gewesen bin.
Und tschüss, bis Ende Juni.